Guten Abend erstmal. Vortrag, vollautomatische Installation mit PHY. Also wie mache ich ein Rollout automatisiert, vollautomatisiert, das ist sehr wichtig, mit dem Software-Tool PHY. Ich werde kurz motivieren, warum sollte man automatisch installieren. Dann machen wir einen kleinen Crashtest und dann ein bisschen in die Details, wie funktioniert PHY und was haben wir bisher für Erfahrungen mit PHY gemacht. Kurz über mich, Systemadministrator, seit langer Zeit groß geworden in dem Bereich mit Solaris. Damals gab es, oder es gibt heute noch, das Solaris Jumpstart. Fand ich schon ganz gut. Leider konnte man das nicht sehr gut erweitern. Ich habe es probiert zu erweitern, aber da das irgendwie so eine große Blackbox ist, in C geschrieben mit Libraries und so, war es ein bisschen tricky. Aber habe mir das schon etwas eleganter gemacht. 1999 bekam dann ein Nachbarlehrstuhl, das erste Cluster, was mit Linux installiert werden sollte. Ich war dafür verantwortlich. Und dann war die Frage, wie installieren wir das? Natürlich nicht per Hand. Wir hatten uns dann für Debian entschieden. Es gab noch nichts. Und da habe ich dann angefangen, 99 dieses PHY zu konstruieren. Und seit 2000 bin ich auch noch Debian-Entwickler. So, was ist ein Linux-Rollout? Was heißt vollautomatische Installation? Das heißt, wir haben viele Linux-Systeme, die wir kontrolliert aussetzen wollen. Das ist sehr wichtig. Wir planen also vorher, wir wollen es kontrolliert machen, also nicht, ich nehme mir mal eine DVD, lege die irgendwo rein und dann fange ich während der Installation an, mir zu überlegen, was will ich eigentlich installieren, was will ich wie konfigurieren, sondern ich plane das vorher und nicht so unsortiert so rumlaufen, wie die Pinguine das da machen. Es geht darum, das Betriebssystem zu installieren, aber auch alle Applikationen. Für das PHY-System sind das einfach Softwarepakete, die wir installieren. Da wird nicht unterschieden zwischen Grundbetriebssystem und Applikationen. Es sind alles Softwarepakete, die installiert und konfiguriert werden müssen. Wichtig ist, dass wir eine zentrale Verwaltung haben. Das heißt, alle Informationen liegen zentral auf einem Server und von da aus können wir auch alle Installationen steuern. Was sehr nett ist, wenn wir dazu noch eine automatische Dokumentation bekommen, dass wir eben nicht für all unsere Installationen noch nebenan aufschreiben müssen, was haben wir denn eigentlich gemacht, hat das geklappt oder nicht. Und das liefert PHY auch automatisch mit. Man kann auch sehr leicht eine Hardware-Inventarisierung implementieren, indem man einfach, bevor man anfängt zu installieren, die Hardware-Parameter abfragt und sich dann normalerweise einfach in den Logfiles abspeichern oder wer schon eine Datenbank hat, kann einfach kleine Skripte schreiben und sagen, schreib mir zum Beispiel den Prozessortyp oder wie viel Speicher der Rechner hat, einfach in meine Datenbank rein. Wichtig das Ganze auch als Disaster Recovery, das heißt, ich habe typisch Hardware-Defekt, ich muss sehr schnell diesen Arbeitsplatz oder den Server wiederherstellen, dafür ist PHY eben auch sehr gut geeignet. Bei dem Ganzen sollte man anfangen umzudenken. Viele denken noch an einzelne Computer. Ach, ich habe hier den Rechner X, da den Rechner Y. Aber es geht eher darum, dass man das Ganze wie ein Architekt als große Computerinfrastruktur sieht. Da gab es auch vor einigen Jahren ein sehr gutes Paper, nennt sich Bootstrapping and Infrastructure von Steve Traugott, der als erster so diesen Gedanken hatte, das Ganze als Infrastruktur zu sehen und wie man so eine Infrastruktur hochzieht. Sehr interessant, mal dieses Paper zu lesen. So, wer würde solche Rechner per Hand installieren wollen? Niemand. Komisch. Oft kriege ich, da zeigt der ein oder andere auf, aber meistens ist es so, die Leute wollen die nicht per Hand installieren, die hätten gern die Hardware, ja. Aber das sind so Anwendungsgebiete, da erkennt jeder, das macht man nicht per Hand. Die sehen alle sehr ähnlich aus, sehr schön unten rechts. Das sind 100 kleine fahrende Roboter, da läuft auch ein Debian-System drauf. Und all diese Sachen sind mit PHY installiert worden. Ein anderes Beispiel, wo auch jeder einsieht, das macht man nicht per Hand, da geht man nicht mit CDs rum, ist so ein HPC-Cluster. Hier finde ich sehr schön organisiert auch der Hardwareaufbau. Farbige Kabel helfen sehr viel, wenn man Fehler sucht. Das sind also sehr einfache Beispiele. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo es sinnvoll ist, Sachen zu automatisieren. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt irgendeinen Rechner bei uns in der Firma. Es ist egal, was es jetzt für ein Rechner ist, wir gehen einfach davon aus, da sind keine wichtigen Daten drauf, weil wir haben wichtige Daten am File-Server oder Backup. Das ist einfach ein Arbeitsplatz. Da sitzt ein Mitarbeiter dran und jetzt geht der Rechner kaputt. Wir müssen den nicht aus dem 10. Stock schmeißen, sondern wir machen einfach mal ein DD. Und jetzt ist die Frage, erstmal fällt der Rechner runter, patsch. Die Aufgabe ist, die Arbeit des Systemadministrators innerhalb von 10 Minuten wiederherzustellen. Ist das mit der Methode, die Sie einsetzen, ist das machbar? Die meisten sagen, naja, ich habe ja ein Backup, ist ja kein Problem, aber Hardware holen, dann bootet man irgendein Rescue-System per Hand, fängt an, die Platte zu partitionieren per Hand, überlegt sich noch, oh, wie war die denn damals denn partitioniert, was hatte ich nochmal für Filesysteme, ach, New Server, da brauche ich mehr iNodes, also nochmal TuneFS machen und so. Und dann kann man erst Backup zurückspielen. Und das alles unter dem Stress, weil vielleicht 20 Leute darauf warten, dass dieser Rechner wieder läuft. Oder der Sysadmin, der damals das alles mal getestet hat, ist leider in Urlaub. Also wichtig ist, kann man das Ganze automatisieren, um eben in so einem Disaster Recovery Fall innerhalb von 10 Minuten diesen Rechner wiederherzustellen. Manuelle Installation kennt sicher jeder von zu Hause mal gemacht. Erste Mal Linux-Erfahrung, DVD rein und man muss Fragen beantworten. Und mir ist sehr früh aufgefallen, ich bin sehr faul, ich bin so richtig faul. Und wenn ich zwei Rechner installiere, dann muss ich 4-mal das Root-Passwort eintippen. Und irgendwie denke ich, nee, also dafür haben wir die dummen Computer, die sollen diese stupide Arbeit machen. Das macht mir keinen Spaß. Und vor allem, wenn ich so stupide Arbeit habe, wie immer das gleiche eintippen, 3-mal yes, einmal return, no return, yes, 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 return, macht man sicherlich Fehler. Besonders schlimm, wenn ich vielleicht, weil ich 10 Rechner installieren muss, 2-mal das Root-Passwort falsch eintippe, leider 2-mal das gleiche eintippe und ich weiß nicht mehr, was ich eingetippt habe. Das kann sogar gut sein, dass ich das erst nach 2 Monaten merke, wenn ich erste Mal auf dem System Root werden will und wundere mich, warum geht das Root-Passwort nicht. Außerdem, wenn ich per Hand installiere, dauert das lang, ich habe keine Zeit, Dokumentation spare ich mir dann auch, weil, ach, ich werde mich schon daran erinnern. Ich sage immer, nach 2 Wochen weiß ich schon nicht mehr, was ich vor 2 Wochen irgendwo konfiguriert habe. Deshalb, eine Installation per Hand skaliert nicht. Es gibt vielleicht Ausnahmen, wenn Ihre IT-Abteilung so aussieht, dann skaliert vielleicht, auch wenn Sie sagen, ach, nimmt jeder mal eine DVD, jeder installiert einen Rechner. Aber solche IT-Abteilungen haben die wenigsten. Also, warum vollautomatisch installieren? Es geht sehr schnell. Wir haben diesen Disaster Recovery Fall, können wir damit abdecken. Wir können garantieren, dass die Installation identisch ist. Das ist sehr wichtig. Das wird häufig unterschätzt, aber dass man selbst nach Monaten oder nach Jahren sagt, wir haben einen neuen Mitarbeiter, der braucht einen Arbeitsplatz, der soll genauso konfiguriert sein wie für den anderen Mitarbeiter und das kann ich mit Fi sehr schön machen. Ich kann gleichzeitig viele Rechner installieren, gerade im Clusterbereich natürlich sehr wichtig. Was macht jetzt Fi genau? Fi macht alles das, was Ihr Systemadministrator oder Sie selbst, wenn Sie Sysadmin sind, machen muss, von einem Rechner, der vom Händler kommt, wo noch nichts drauf ist, bis dass der Mitarbeiter sich an diesen Rechner setzen kann und arbeiten kann. Oder bis, wenn das ein Server ist, dieser Server in die Produktion gehen kann. Also es wird nicht nur ein Grundsystem installiert, sondern es wird alles fertig konfiguriert. Wir haben auf dem Server gewisse Daten, Informationen liegen, machen normale Netzwerkinstallation und skriptgesteuert läuft die Installation dann ab. Wir brauchen kein Master Image, sehr wichtig. Es gibt viele Deployment-Rollout-Systeme, da wird dann gesagt, ja, mach ein Master Image und dieses Master Image wird dann automatisch verteilt. Das Schlimme daran ist, dass diese Systeme alle davon ausgehen, dass dieses Master oder Golden Image per Hand gemacht wird. Und das skaliert auch wieder nicht, weil man hat vielleicht jetzt eine Umgebung, wo man mit einem Master Image auskommt, aber dann kommt eine neue Abteilung dazu, die Hardware ändert sich was, schon muss man ein zweites Master Image bauen, ein drittes Master Image und dann will man was an dem einen Image ändern, was in dem anderen auch eigentlich geändert sein sollte, aber hat man noch nicht gemacht, also das funktioniert nicht. Fi ist sehr modular, wir haben ein Klassensystem, das ist wie ein Bausteinsystem, wo wir die einzelnen Teile uns zusammensetzen können. Wir sind sehr flexibel durch Hooks oder Plugins, aber der große Nachteil, Fi kann die Installation nicht planen. Das müssen Sie schon selbst machen. Sie müssen wissen, was will ich machen, wie will ich meine Rechner konfigurieren, welche Software will ich installieren, aber plane deine Installation und Fi installiert deinen Plan. Das ist das Schöne daran und das reproduzierbar. Was brauchen wir? Ganz normale Dienste wie für Netzwerkboot, PXE-Boot, DHCP, TFTP. Wir holen uns normalerweise die NFS-Route per NFS. Wir können PXE-Boot machen, wir können aber auch von CD-ROM oder USB-Stick booten. Zum Beispiel, wenn man Kunden hat und den Kunden praktisch eine CD vorbereitet und dann einfach zuschickt und sagt, hier, ich bin der Experte, ich habe die Konfiguration vorbereitet, leg einfach die CD ein, boote die und dann wird die Installation so gemacht, als hätte ich sie hier bei mir über Netzwerk gemacht. Plattenplatz, super einfach. Heutzutage Disk Space ist cheap. 16 Gig mal eben Mirror sich lokal aufsetzen, das lohnt sich. Alle Clients nutzen die gleichen Verzeichnisse. Dadurch haben wir eben, dadurch skaliert das auch vom Plattenplatz her sehr gut. War früher ein sehr wichtiges Argument, heutzutage nicht mehr so sehr. Wie funktioniert jetzt Phi konkret? Da haben wir zwei Sichtweisen. Die erste Sichtweise, wie funktioniert es für den Systemadministrator? Einfach so, man liegt irgendwo schön in der Sonne und sagt einfach remote-mäßig, starte mal die Rechner, die installieren sich schon von selbst. Das ist der Idealfall. Auf der linken Seite haben wir jetzt den Server, wo eben normalerweise die DHCP-TFTP-Dienste laufen. Wir können es auch verteilen. Wichtig ist die NFS-Route, die wird aber automatisch durch ein Skript erzeugt. Der Config-Space, das sind einfach Unterverzeichnisse mit Textdateien, wo beschrieben wird, wie die Platte partitioniert wird. Aber da zeige ich gleich noch Beispiele. Und wir brauchen Zugriff, wenn wir Debian installieren wollen, auf einen Debian-Mirror. Auf der rechten Seite der Client, der eben übers Netzwerk den Linux-Kernel bootet und dann sein komplettes Filesystem während der Installation per NFS holt. Er läuft also während der Installation wie ein Diskless Client. Und dann haben wir alle normalen Tools zur Verfügung, also nicht nur die Busybox-Versionen. Wir haben alle Tools zur Verfügung, die lokale Platte zu partitionieren, Filesysteme zu erzeugen, Pakete installieren und so weiter. Das Schöne ist eben auch, die Installation läuft wirklich auf der Hardware, wo nachher auch installiert werden soll. Bei den Image-Systemen kann es zu Problemen führen. Wenn ich ein Image auf der einen Hardware erzeugt habe, dann hoffe ich, dass genau diese Konfiguration auch auf anderer Hardware läuft. Wir haben das Problem nicht, weil die Installation wirklich rechts auf dem Client abläuft. Flexibilität hier auch zum Beispiel, dass der Config-Space normalerweise per NFS geholt wird, aber wie Sie sehen, auch CVS, Subversion, in der ganz neuen Version können Sie sogar aus dem Git-Repository Ihre Dateien auschecken. Wir haben auch schon Remote-Zugriff während der Installation. Im ganz frühen Status wird ein SSH-Dämon gestartet. Das heißt, ich kann Rechner installieren und kann die Installation kontrollieren, indem ich mich nämlich während der Installation schon per SSH einlogge, um zu gucken, klappt auch alles so, wie es geplant war oder habe ich irgendeinen Fehler gemacht und es gibt eben eine Fehlermeldung, die ich dann sehe. Zur Konfiguration. Das Bild soll so veranschaulichen, dass es in Phi sehr viele Regler gibt. Sie haben sehr viele Stellen, Sie haben eben die Flexibilität, an jeder Stelle einzugreifen und zu sagen, ich will hier das etwas anders machen als defaultmäßig. Das, finde ich, ist auch der Vorteil gegenüber anderen Tools, die eine gewisse Sache vorgeben. Man soll es so oder so machen. Gerade damals bei dem Solaris Jumpstart habe ich das ja erlebt, dass es sehr schwierig war, meine persönlichen Anforderungen umzusetzen. Und in Phi haben wir eben viele Stellen, wo wir die Regler nach unseren Bedürfnissen drehen können. Zum Klassenkonzept, man könnte auch sagen, das sind Profile, sehr einfach, keine Hierarchien und so, Leute wollen das immer machen, aber ich sage, lasst es lieber einfach, es wird sonst zu kompliziert. Es ist einfach eine Liste von Strings, die wir bis auf den Hostnamen alle groß schreiben und wir haben dadurch auch eine Priorität drin. Das heißt, Sachen, die ich in der Klasse Default definiere, kann ich nachher überschreiben, zum Beispiel in der Klasse Gnome oder in der Klasse Demo-Host. Das heißt, ich habe schon so eine Art von Ableitung oder Vererbung. Und wir können Klassen sehr einfach definieren, sehr flexibel, über Shell-Skripte. Es kommt, glaube ich, auch gleich noch ein Beispiel. Und am Anfang der Installation definieren wir also diese Klassen und diese Klassen werden automatisch in allen weiteren Schritten, also bei der Partitionierung, bei der Auswahl der Softwarepakete, werden genutzt. Was man häufig braucht, man hat mehrere Templates von einer Config-Datei, etc-resolve-config oder man weiß, die Hardware-Erkennung für sehr exotische Grafikkarten oder TFTs klappt nicht. Dann hat man meistens vorbereitet irgendein Template abgelegt und es gibt mehrere Versionen eben für die verschiedenen Hardware oder für die verschiedenen Profile und dafür haben wir ein spezielles Kommando gemacht, das heißt fcopy, was einfach diese Klassen kennt und anhand der Klassen entscheiden kann, welches Template kopiere ich jetzt in die richtige Location. Und das Schöne ist, wir haben nachher eine Zweiteilung in der Arbeitsteilung. Ein erfahrener Sysadmin plant also die Infrastruktur, überlegt sich, welche Klassen brauchen wir viele kleine, wenig große Klassen, was soll in diesen Klassen passieren? Und wenn man das einmal festgelegt hat, kann praktisch ein Junior Sysadmin hingehen, wenn ein neuer Rechner kommt oder irgendwo ein Hardware-Defekt ist und einfach sagen, starte die Installation nochmal neu oder neuer Rechner, du gehörst zu den zwei, drei Klassen und starte die Installation. Der muss dann nicht mehr die Details wissen, was innerhalb der Klassen abläuft. Und der PC installiert sich natürlich selbst, da muss man nicht mehr viel machen. Ein Beispiel jetzt, wie man Klassen definiert. Das Schöne ist, ich kann beliebige Programme, Skripts schreiben und alles, was nach Standard Out geschrieben wird, wird in dieser ersten Phase automatisch als Klasse definiert. Das heißt hier oben, uname-s liefert mir eben Linux, wenn ich eben auch, wir haben zum Beispiel auch Solaris damit schon installiert. Das dpkg-Kommando, Debian-spezifisch, gibt mir die Hardware-Architektur. Aber was man am meisten natürlich machen will, eine gewisse Gruppierung, das heißt anhand der IP-Adresse, zum Beispiel hier, also alle Rechner, die in diesem Class C-Subnetz sind, gehören dann automatisch zu der Klasse CS Köln Net 9. Das ist jetzt eine sehr einfache Möglichkeit, diese Klassen den Install-Clients zuzuweisen. Wenn Sie wollen, können Sie aber auch sagen, diese Information möchte ich gerne in meiner Datenbank pflegen. Dann schreiben Sie einfach ein kleines Skript, was zum Beispiel anhand des Hostnamens oder anhand der MAC-Adresse ein Lookup in der Datenbank macht und einfach das Skript muss dann die Liste der Klassen nach Standard Out schreiben und schon können sie automatisch in Phi genutzt werden. Sehr einfach. Und noch ein Beispiel, wie man aufgrund des LSPCI-Kommandos, wenn ich da einen String Matrox finde, sage ich, okay, abhängig davon, ob ich Hardware von Matrox finde, gehöre ich jetzt zu einer Klasse Matrox oder nicht. Ein Beispiel zur Plattenpartitionierung. Man kann sagen, nimm die erste Platte, partitioniere. Man kann die Größen von bis angeben, sehr flexibel. Das Tool guckt automatisch, wie groß ist die Gesamtgröße der Platte und partitioniert entsprechend. Verschiedene Filesysteme werden auch unterstützt. Beispiel jetzt von Installationszeiten. Die Installationszeit ist hauptsächlich abhängig davon, wie viel Software installieren Sie auf lokale Platte. Das heißt, wenn Sie einen Webserver haben, wo die Daten auf dem zentralen Fileserver liegen, würde ich mal behaupten, würden Sie wahrscheinlich mit 190 MB Software sicherlich auskommen und dann könnten Sie auf einem modernen System in 2 Minuten diesen Webserver komplett hochziehen. Ich weiß nicht, schafft das jemand per Hand? Eine Sache noch, Skalierung. Viele sagen, ach, da wird NFS benutzt, das skaliert nicht, gerade wenn ich jetzt 60 Rechner habe oder so. Wir haben das mal getestet, selbst mit bis zu 20 Rechnern und wurde die Installationszeit nur 12% höher. Und das waren auch alte Rechner, alte Hardware, nur Fast Ethernet geswitcht. Ich habe schon Erfahrungsberichte von Leuten, die auf einen Schlag 60, 80, 100 Rechner installiert haben. Netzwerk ist kein Problem. Und das auch ohne Multicast und alles. Noch ein Beispiel. Da wurden 356 Opterons und Xeons installiert. Das war auch ein Rechner in den Top 500. Andere File-Benutzer in Deutschland, sehr bekannt, die Stadt München, macht Linux-Migration. Die setzen unten drunter als Deployment für ihren Linux-Desktop eben das Phi ein. Es gibt ISPs, die es nutzen. ETH Zürich, die Informatik-Chemie-Gruppe hat ein Cluster mit Phi installiert. Das ist nur ein kleiner, da steht es auch, 45 Dual-Adlon-Knoten haben die installiert. Ja, was gibt es Neues in Phi? Wir haben früher einen Spezialkernel gehabt, wir können jetzt den normalen Debian-Kernel nutzen und haben dadurch kostenlos dazu bekommen, dass wir auch das Ganze von USB-Stick machen können. Das ist sehr elegant. Andere Distributionen können wir auch mittlerweile unterstützen und Phi ist das einzige Tool, was jetzt nicht image-basiert ist, die haben gar keine Ahnung, was für eine Distribution da ist, wo wir eben auch Ubuntu, Mandriva, SUSE, CentOS, sogar eben Solaris in Verbindung mit dem Jumpstart installieren können. Es wird auch genutzt, wenn man einfach mal eine Change-Root-Umgebung aufsetzen wird. Grimmel ist sowas wie Knoppix für Systemadministratoren. Die werden in der nächsten Version oder die sind gerade dabei, das zu nutzen, ihr ISO-Image mit Phi zu erzeugen. Xen-Installationen, DOM-0-Domains, überhaupt kein Problem, macht man einfach Netzwerkboot, aber auch DOM-U, also diese User-Domains, können mit Phi aufgesetzt werden. Wir haben jetzt, wenn man viele Rechner installiert, will man vielleicht sehen, welcher Rechner ist an welcher Stelle. Da haben wir ein kleines GUI gemacht. Das sieht dann ungefähr so aus. Oben in den Spalten sieht man die einzelnen Teile der Installation. Links melden sich die Rechner und sagen, ich fange gerade an, die Platte partitionieren. Ich fange an, die Software zu installieren. Und dann sieht man, gibt es Erfolg oder Misserfolg. Was anderes als grafisches Benutzerinterface ist das GOSA, was in München auch eingesetzt wird im Linux-Projekt. Das ist ein PHP-basierendes Web-Frontend, wo man Klassen, wo man Benutzer, Telefon, Samba, also die normalen Administrationssachen kann man alles in einer LDAP-Datenbank ablegen und hat eben über das GOSA dann einen Web-Frontend, der in PHP basiert ist. Und die brauchten jetzt eben für ihren Desktop, der schon mit dem GOSA verwaltet wird, auch noch eine Möglichkeit, die PHY-relevanten Informationen damit zu verwalten. Und da haben wir dann zusammen praktisch ein PHY-Plugin für GOSA gemacht, sodass man jetzt alle Informationen, hier zum Beispiel die Partitionierungsinformationen, wo man wieder sagt, welche Platte soll partitioniert werden, soll es eine Primary oder eine Logical werden, Mount Point, die Größe. Das sind also die gleichen Informationen, die wir vorher in den Textfiles hatten, haben wir jetzt hier im LDAP abgelegt mit einem Web-Frontend und können das darüber administrieren. Und auch so was wie, hier werden zum Beispiel Klassen zugeordnet. Und die haben dann noch ein bisschen unterteilt, sind das Klassen, die mehr die Softwarepakete beeinflussen oder die Partitionierung. Hat also auch wieder gezeigt, dass PHY so flexibel ist, man muss nicht die Textdateien benutzen, man kann LDAP machen. Es gibt eine andere Firma, die hat einen Teil der PHY-Informationen in eine MySQL-Datenbank reingelegt. Flexibilität ist also sehr wichtig. Von den Benutzern, ich habe so einen kleinen Fragebogen erzeugt, habe ich mittlerweile fast 180 Berichte zurückbekommen, die dann in diese Liste hier einfließen. Das ist sehr wichtig, einfach Feedback zu bekommen. PHY läuft auf den verschiedensten Hardware-Architekturen, sowas wie Alpha, Spark wird natürlich heutzutage kaum noch eingesetzt, aber in der Vergangenheit haben auch die Leute da solche Systeme mit PHY installiert. Es gibt auf der Webseite fertige ISO-Images für i386 und AMD64. Das heißt, das, was normalerweise per Netzwerk installiert wird, abläuft, haben wir auf eine bootbare CD gemacht. Ich habe hier auch einige da, also wer eine mitnehmen will, kann sich hier bedienen oder eben das ISO-Image aus dem Netz laden. Wie schon gesagt, GOSA kann man als grafisches Frontend benutzen. Ubuntu wird auch viel installiert mittlerweile. Ich selbst habe eben Solaris 9 vor ein paar Jahren noch damit installiert und habe irgendwann mal geguckt, wie groß ist eigentlich PHY. Und das Schöne ist, es ist sehr klein. Es sind nur Shell- und Perl-Skripte. Wir nutzen auch noch ein bisschen CFEngine. Aber es ist eben kein großes Monster, wo keiner mehr durchblickt. Es sind eben noch nicht mal 8000 Zeilen Code. Ja, small is beautiful, sage ich nur. Es gibt eine Webseite, auf der die meisten Informationen sind. Wir haben Wiki. Es gibt zwei Mailinglisten. Wer aber mal mit PHY anfängt, den kann ich nur empfehlen, in den IRC-Channel zu kommen, weil da hängen immer genügend Leute rum, die sich sehr gut mit PHY auskennen und die sehr schnell helfen können, dass man mal das erste Beispiel ans Laufen bekommt. Die größte Hürde am Anfang sind eigentlich Netzwerkgrundlagen. Also ein DHCP aufsetzen, den TFTP. Wenn man das im Griff hat, dann ist man sehr schnell und kann die Sache mal durchspielen. Noch einfacher ist es natürlich, einfach mal die CD zu nehmen und ein Stück Hardware oder virtuelle Hardware und einfach mal diese CD dazu booten. Was ich auch sehr wichtig finde, das Projekt PHY gibt es seit fast 7 Jahren. Im Vergleich zu kommerziellen Lösungen oder was zum Beispiel Kickstart gibt es jetzt auch schon lang, aber gerade SUSE hat im Laufe der letzten Jahre viele verschiedene automatische Installationstools produziert. Es gab mal ein Alice, was kaum noch einer kennt, dann Yast, AutoYast, AutoYast 2. Es ist meistens so, die haben einen großen Kunden, produzieren was, machen was und danach wird es nicht mehr gepflegt. Dasselbe ist zum Beispiel bei Solaris Jumpstart gewesen. In den 15 Jahren, wo ich das jetzt beobachtet habe, waren die Erweiterungen, die Sun eingebaut haben, eigentlich gleich null. Das war minimal, obwohl es einige Vorschläge gab, selbst von Sun-Mitarbeitern, die haben was veröffentlicht, es wurde nicht integriert. Das liegt daran, kommerzielle Firmen sagen, ja, hier habt ihr irgendwie eine Grundtechnik, um eine Installation zu machen und wenn ihr mehr machen wollt, könnt ihr gern bei uns Dienste einkaufen. Deshalb sind die gar nicht so daran interessiert, ihre Tools besser zu machen. Und das ist eben das Schöne an Open Source, das lebt davon, dass einfach Leute das nutzen, einsetzen. Und PHY wäre auch nie so gut gewesen, wenn nicht Leute mal gesagt hätten, ich setze es bei mir ein und ich habe eine ganz andere Umgebung, ich kann eben kein PXE-Boot machen, ich brauche BootP oder kannst du nicht irgendwas machen, das wir von CD booten können. Und da bin ich den Leuten eigentlich auch sehr dankbar, weil ich habe auch nur eine Sicht von gewissen Sachen und ich brauche auch einfach Input und Feedback, dass einer sagt, ja, ich will es jetzt so oder so machen. Ist das nicht irgendwie möglich? Und das hat eigentlich dazu geholfen, dass das FI mittlerweile so gut ist. Kommerziellen Support gibt es auch mittlerweile. FI-Cluster.de, das bin ich selbst. Ich kann also Schulungen geben, aber es gibt auch in Deutschland mittlerweile einige Firmen, die eben Kundenprojekte mit FI gemacht haben und die bieten natürlich auch dementsprechend Support an. So, das war's schon. Fragen?
Ja. Der DHCP-Server,
eine spezielle die Frage war, ob der DHCP-Server eine spezielle Erweiterung braucht. Nein, das ist ein ganz normaler Standard-DHCP. Ich weiß nicht, ob ein Windows-DHCP funktioniert. Wir haben auch keine FI-spezifischen Informationen drin. Das Einzige, was der DHCP machen muss, ist, den Clients eine IP-Adresse zuweisen und einen File-Namen zu geben, nämlich das pxe-linux.0. Das ist das Erste, was er per TFTP sich holt, bootet und der zieht dann nochmal eine spezielle pxe-linux-config nach. Aber da hat der DHCP schon gar nichts mehr mit zu tun. Das läuft dann ganz normal über TFTP. Das heißt, wenn man typischerweise vielleicht eine Netzwerkgruppe hat, die den DHCP pflegen, dann muss man nur sagen, könnt ihr eben vielleicht für unser Subnetz oder für gewisse MAC-Adressen, die ich euch gebe, sagen, eine Konfiguration, die muss ich auch nicht jeden Tag ändern. Ja? Ja, Frage ist, nach dem ersten initialen Installieren, wie ist es dann mit Updates? Das nennen wir FI Soft Update. Das heißt, wir können im laufenden Betrieb eine Änderung in dem Config Space machen. Wichtig ist natürlich, mein Config Space liegt hier links auf dem Install Server. Ich darf also nicht rechts Änderungen an dem Install Client selbst machen, wenn er läuft, sondern ich mache die links im Config Space. Und jetzt sage ich, ich habe was geändert. Die Clients sollen bitte ein FI Soft Update machen. Und dann laufen gewisse Teile, also die Partitionierung wird eben nicht nochmal ausgeführt, aber die Softwareinstallation oder Deinstallation und die Konfiguration, das Customization, läuft nochmal durch und sorgt dann dafür, dass der Client so ist, wie links im Config Space beschrieben. Man wird also gezwungen, wirklich das immer links zu machen. Das ist eigentlich ein großes Problem, weil viele Admins sagen, nee, aber ich will doch zu dem Client hingehen und dann etc. was ändern. So, nein, man wird ein bisschen gezwungen, das ordentlich sauber zu machen. Links im Config Space die Änderung. Da war noch eine Frage. Frage ist, was für eine Netzwerkbandbreite benötigt wird. Man kann eigentlich sagen, der meiste Traffic, der übers Netz geht, sind die Debian-Pakete. Der Config Space, die NFS-Route, das ist trivial. Also der Config Space ist vielleicht 2 Megabyte groß. In der NFS-Route, die ungefähr 330 Megabyte hat, brauche ich ja nicht immer alles. Und das wird auch nicht auf einmal übertragen, sondern immer, wenn ein Programm gebraucht wird, holt er sich eben per NFS die entsprechenden Bytes. Also das meiste, was übers Netz geht, ist der Debian-Mirror. Und wenn ich jetzt eine Installation mache, die, sagen wir, 4 GB Software installiert, kann man sagen, etwas weniger als die Hälfte geht übers Netz. Das wirkt viel, aber es funktioniert. Also die Leute haben es ausprobiert. Viele sagen, ja, da könnte man doch was mit Multicast machen. Ja, kann man. Natürlich ist Multicast besser in der Bandbreiten ausnutzen, aber es ist auch sehr schwierig. Die Frage ist, weiß man genau, unterstützen die Switche, die man hat, auch vernünftig Multicast? Ich sage immer, möglichst einfach machen. Wenn ein Mirror nicht ausreicht und ich will die Bandbreite was verteilen, dann mache ich einfach einen zweiten Mirror und jeder, der eine gerade IP-Adresse hat oder eine ungerade, nimmt die eine oder andere Adresse. Wir können auch diese drei Teile, NFS-Root, Config-Space, Debian-Mirror und auch TFTP und DHCP, müssen nicht auf einem Rechner liegen. Die kann ich beliebig verteilen. Das ist also ganz, mit ganz normalen, einfachen Mitteln möglich zu sagen, okay, Debian-Mirror ist eben für mich ein anderer Rechner. Ja? Die Frage ist, wann dieses FI Soft Update praktisch gestartet wird. Da gebe ich nichts vor. Das muss jeder selbst entscheiden. Die einen würden sagen, ich mache das nachts per Cronjob. Ich lasse also jede Nacht einmal FI Soft Update laufen und wenn ich eine Änderung gemacht habe, wird die eben über Nacht ausgeführt. Ich selbst mache es bei mir mit einem Push. Das heißt, ich mache eine Änderung im Config Space und ich habe ein 10 Zeilen Shell Skript, was einfach nacheinander sich auf jedem Rechner als Root einloggt und das PhySoft-Update aufruft. Andere würden wiederum sagen, ich will das nur machen, wenn der Rechner neu bootet. Und da das relativ einfache Funktionen ist, gibt Phi selbst da nichts vor, sondern es ist einfach, wird gesagt, du musst, wenn du eben eine Änderung gemacht hast, damit die wirksam wird, musst du ein Phi-Soft-Update machen und ob über cron beim nächsten Reboot oder eben mit einer Push-Methode, das muss jeder selbst entscheiden. Das ist relativ einfach zu implementieren. Ja? Der Config Space, wenn wir ihn per NFS holen, ist erstmal nicht versioniert, aber ich empfehle natürlich auf jeden Fall, den Config Space in CVS oder Subversion oder Git reinzutun. Und damit habe ich eben eine Versionierung. Ich kann eben auch sagen, es gibt einen Stable Branch oder einen Produktionsbranch meines Config Space und ich habe einen Testing Branch. Das sind mit den ganz normalen Hilfsmitteln, würden wir das realisieren. Wenn man Softwarepakete deinstallieren will, ist das bei Debian ganz einfach. Ich mache einfach hinter den Paketnamen ein Minus und sage dann apt-get install Paketname, aber da das mit einem Minus endet, wird es deinstalliert. Bei anderen Distributionen muss man wahrscheinlich dann remove oder purge machen. Das ist eben bei Debian sehr elegant und einfach. Ja? Gentoo, Source Packages, Gentoo, also normalerweise Binary Packages, natürlich, sollte man machen. Alles andere, es macht keinen Sinn, wenn man 10 Clients mit OpenOffice installiert, dass jeder sich OpenOffice kompiliert. Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn. Aber rein theoretisch könnte man das machen. Es ist kein Problem, dass ich innerhalb der NFS-Route eine komplette Compiler-Suite zur Verfügung stelle. Und dann schafft man die 2 Minuten aber nicht mehr. Das dauert etwas länger. Ja?
Ein was?
Ja, Xen oder VMware. Also ich mache meine Tests zum Beispiel immer in VMware. Die VMware kann schön PXE-Boot machen. Das ist Jacke wie Hose. Ist egal. Virtuell, real, physikalisch. Von mir aus kann der Client auch in Amerika stehen. Wenn ich eben PXE-Boot, wenn er irgendwie PXE-Boot macht oder so und wenn er irgendwie meinen Config-Space bekommt, dann... Das ist das Schöne eben, volle Remote-Kontrolle. Ja? Wie sich das Ganze mit CFEngine integriert. Am Schluss, nachdem wir die Pakete installiert haben, werden Skripte aufgerufen, die dann das Customization machen. Und da kann jeder das einsetzen, die Programmiersprache oder Skriptsprache, die er kennt. Wir selbst haben Beispiele für Shell- und CFEngine-Skripts. Es ist aber auch Perl oder Expect unterstützt. Und wer sagt, ich will das Ganze aber mit Puppet machen, ist kein Problem, auch während der Installation in die NFS-Routes Puppet zur Verfügung zu stellen. Da ist wieder jeder flexibel. Wer also eine bestehende CFEngine-Infrastruktur hat, kann also genau diese Skripte nehmen und sagen, die teile ich vielleicht auf, noch klassenbasiert. Die Phi-Klassen können wir auch in CFEngine-Klassen abbilden und kann dann seine Sachen mit CFEngine machen. Konkurrenzprodukte von Phi ist konkurrenzlos. Das, was man kennt, ist Solaris Jumpstart, Red Hat Kickstart, SUSE AutoJAS 2, glaube ich. Wobei, zum Beispiel bei dem Kickstart ist es so, man hat eine Konfigurationsdatei, man beschreibt, was soll passieren und am Schluss sagt Kickstart, so jetzt kannst du ein Post-Inskript aufrufen und dann ist der Sys-Admin alleine gelassen. Was er in dem Post-Inst macht, muss er dann selbst entscheiden. Und das ist der Vorteil an Phi. Durch das Klassensystem haben wir eine gewisse Struktur da. Und diese F-Copy-Befehle helfen. Und das, denke ich, ist der wichtige Vorteil, dass man eben nicht sagt, naja, jetzt fange ich an, großes Shell-Skript zu schreiben und das ist nicht organisiert, sondern das ist bei Phi einfach besser gemacht. Es gibt da noch M23, kennen viele vielleicht, weil es PHP irgendwie schon was Clicky-Bunti hat, bin ich nicht so der Fan von. Ah, Logfiles, das ist gut. Ja, automatische Dokumentation hatte ich ja gesagt. Die Logfiles, wir haben ungefähr pro Installation ein Dutzend Logfiles. Die werden einmal auf dem Install-Client abgelegt mit Datum und Uhrzeit. Das heißt, auch wenn ich fünfmal ein Phi-Soft-Update mache, habe ich von jedem Soft-Update die Logfiles da. Die werden aber auch per SCP oder wer will auch per FTP zentral auf dem Install-Server abgelegt. Und das ist praktisch meine Dokumentation. Ich habe also praktisch einen Snapshot oder ein gewisses Release von meinem Config-Space, der mir beschreibt, zu dem Datum galt der Config-Space. Der Mirror brauchte ich praktisch auch einen Snapshot. Und ich habe die Log-Files auch auf dem Server. Das heißt, ich habe Zugriff drauf, auch wenn die Clients nicht hochkommen, und kann sehen, welcher Client wurde wie installiert. Und hat alles geklappt oder nicht. Noch eine Frage? Ja? Ja, man kann eben verschiedene Distributionen, Versionen installieren. Das, was natürlich Arbeit ist, einmal die Paketnamen werden unterschiedlich sein. Also nicht jedes Paket in Debian hat den gleichen Namen wie unter SUSE. Das heißt, wenn ich eine Klasse Webserver habe, muss ich darin schon unterscheiden, wie heißt das Softwarepaket bei SUSE oder Debian. Und gerade die Customization-Scripts, die sind natürlich sehr distributionsspezifisch. Aber das kann man auch durch das File-Klassensystem schön trennen. Ja, wenn es keine sonstigen Fragen gibt, die wenigen CDs, die ich habe, und noch ein paar Fireflyer. Und ansonsten, das gibt es eben, wie gesagt, auch alles auf der Webseite zum Runterladen, Ausprobieren. Und dann viel Spaß bei der automatischen Installation. Danke.